Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in der zweiten Staffel in deinen Wall Street Stories. Wir widmen diese Staffel natürlich immer noch den Indikatoren und werden heute einmal über das Volumen sprechen. Da gibt es ja sowohl den preisbasierten Volumenbereich als auch den zeitbasierten. Wir werden auf beide eingehen mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Wir werden den wieder mal so genau wie möglich für euch durchleuchten. Und zum Schluss werden wir noch einmal über den ATR sprechen. Und ja, wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Dominik, welche Volumen bevorzugst du, welche nutzt du und warum?
Ja, perfekt. Sehr gut. Vielen Dank erstmal. Volumen an sich ist ja immer so eine heikle Sache. Ja, wir kennen vor allem das Thema Volumen Trading für ganz, ganz viele bekannt. Wurde lange Zeit als der heilige Gral eingestuft. Das, was die großen Banken machen, das, was die institutionellen Händler machen, kann ich direkt sagen, das ist absoluter Unfug. Also eben, ich habe mittlerweile dankbarerweise Kontakt zu einigen institutionellen Händlern schließen können und natürlich verwenden die das Volumen, aber genauso als Indikation wie auch andere Indikatoren. Das heißt also, dieses Volumen-Trading ist der heilige Gral, funktioniert nicht, oder Order Flow ist der heilige Gral. Es ist genau das gleiche, als wenn du mit anderen Strategien an den Markt gehst. Wichtig ist immer, was du daraus machst. So, müssen zwei verschiedene Volumenindikationen unterscheiden, wie du schon sagtest, preisbasiert und zeitbasiert. Was ist der preisbasierte? Das ist in der Regel das, was du links oder rechts auf diesem Chartbild appliziert siehst. Das sind immer diese Histogramme, das sind die Berge und die Täler. Ja, die sind meistens, du kennst das bestimmt aus TradingView oder aus anderen Trading-Plattformen, rechts an der Seite, dann hast du da hohe Spitzen, dann hast du da rechts einen großen Berg, dann wird es wieder ein bisschen abgeflacht. Und das stellt quasi einmal die Gesamttransaktion, also die Anzahl der Transaktionen auf einem Preis dar und zeigt dir auch, wie viel gekauft und wie viel verkauft wurde. Heißt also nichts anderes, als dass es dir quasi die Level 2 Daten, die so gesehenen Daten, die du aus einem Orderbuch zum Beispiel rausbekommst oder einer Times of Sale Liste, dass du die letztendlich in diesem Histogramm wiederfindest. Schön grafisch dargestellt, sodass das für uns als Verwender oder Verwenderinnen recht übersichtlich und einfach zu handhaben ist, dass wir sehen, okay, das sind große Berge, heißt der Preis oder der Preisbereich wird sehr, sehr häufig gehandelt und da sind kleine Berge oder Täler, das sind eben Preisbereiche, die nicht so häufig gehandelt werden. Genau das Gleiche haben wir auf der zeitlichen Dimension, sagen wir unten auf die Zeit eben letztendlich basiert, da haben wir auch Volumenindikationen und das zeigt uns dann letztendlich, wie viel Volumen zum Beispiel in einer bestimmten Zeit angekommen ist. Bedeutet, wir haben Tageskerzen, wir haben 4-Stunden-Kerzen, wird dann natürlich auf die Zeiteinheit angepasst und dann, je größer das Volumen ist, desto mehr Transaktionen haben innerhalb dieses Zeitraums stattgefunden. Und ganz klar, wenn du von einer Tageskerze auf 24 1-Stunden-Kerzen gehst, kannst du eben das Volumen, was an einem Tag insgesamt dargestellt ist, jeweils auf die 24 mal 1-Stunden-Kerzen einfach etwas runterbrechen und von den 1-Stunden-Kerzen kannst du auf bis zu eine Minute, teilweise sogar 3 Sekunden oder eine Sekunde, je nach Trading-Plattform, das Ganze auch herunterbrechen. So, das erstmal kurz jetzt dazu. Ich würde jetzt gleich noch darauf eingehen, wie wir den Volumenindikator interpretieren und am besten anwenden können. Jetzt erstmal die Frage an dich zurück. Inwiefern nutzt du den Volumenindikator oder welche Informationen kannst du für dich aus dem Trading mit dem Volumenindikator mitnehmen?
Ja, coole Frage. Also im Endeffekt, wie bei allen anderen Indikatoren, ich kann es nicht oft genug betonen, wir verlassen uns natürlich nie darauf. Wir können uns ein paar Informationen aus dem Ganzen herausziehen, wenn wir jetzt uns zum Beispiel den preisbasierten Indikator nehmen, den preisbasierten Volumenindikator anschauen, dann sehen wir im Endeffekt Zonen, die vom Markt sehr, sehr oft, wie du schon gesagt hast, angehandelt werden. Und da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass wenn ich mich gerade nicht innerhalb dieser Zone befinde, dass vielleicht so eine Art kleine Magnetwirkung in diesen Bereich wieder dazu zustande kommen könnte, sprich der Preis, der gerade, abgeflacht ist vom Volumen her, der ist eher uninteressant für den Markt und der Markt sucht sich natürlich die Bereiche, die wir auch als Seitwärtsphasen finden oder kennen und da kommt er immer wieder zurück. Das heißt, den preisbasierten Volumenindikator kann man sehr, sehr gut dazu nutzen, um zu sehen, sind wir gerade in einem Liquiditätsbereich, in einer Seitwärtsphase unterwegs. Wenn nicht, dann kann es natürlich spannend sein, dass wenn meine vorherige Analyse mir sagt, sagt, okay, zum Beispiel, wir sind jetzt unterhalb eines sehr, sehr großen Volumenpunktes und meine Analyse spricht für ein Buy, dann habe ich natürlich den Indikator des Volumens preisbasiert nochmal als Bestätigung dafür, dass ich sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt vielleicht nochmal einen Ticken höher, dass der Trade aufgeht, dass er wieder in diesen Liquiditätsbereich zurückkommt, und deswegen finde ich diesen ganz spannend. Bei der beim zeitbasierten Indikator, Volumenindikator, da muss man ein bisschen das Ganze immer in Kontext stellen. Das heißt, wir sehen sehr, sehr viele teilweise große rote Volumenkerzen, dann teilweise kleinere, und da ist es halt wichtig, dass man jetzt nicht sagt, nur weil er jetzt gerade eine große Volumenkerze in rot ist, dass ich jetzt shorte, das wäre ja kompletter Schwachsinn. Wir müssen halt immer schauen, wie steht das im Kontext zu den vorherigen Kerzen, was hat der Markt an diesen Bereichen gemacht, wenn wir mal ein hohes Volumen gegen uns oder nach unten hatten, wie hat der Markt da reagiert, und wenn wir dann quasi entweder ein höheres Volumen haben, dann kann das ein Indiz auf Short sein. Wenn es gleichzustellen ist, kann es auch sein, dass wir mehr oder weniger uns im selben Preisbereich aufhalten werden. Also das ist kein eindeutiges Indiz für mich, um zu sagen, ich gehe jetzt Short. Mhm. Deswegen, ich bevorzuge eigentlich eher den preisbasierten, benutze den aber wie alle anderen Indikatoren auch immer nur als Bestätigung und würde mich niemals darauf verlassen.
Ja.
Dieselbe Frage aber jetzt gerne auch nochmal an dich zurück,
Dominik. Ja, gerne. Kann ich im Prinzip nur beipflichten, du hast bei diesen Bergen und bei diesen Tälern, ich will das jetzt extra so ein bisschen lapidar formulieren, so ein bisschen oberflächlicher formulieren, damit du dir das als Zuhörerin oder Zuhörer auch gut vorstellen kannst, falls du ihn nicht kennst. Da sprechen wir immer von Imbalancen. Heißt also, da, wo wirklich das Volumen sehr, sehr groß ist auf diesen Preisbereichen, heißt, da war ja großes Interesse für Käufer zu kaufen und für Käufer zu verkaufen. Wenn du nicht in irgendeinem künstlichen System wie CFD gefangen bist, sondern wenn du wirklich mit einem Broker zusammenarbeitest, der deine Transaktionen wirklich imitiert an den Markt, ja, und dir wirklich auch von der Börse die Daten wieder zurückholt oder zumindest ähnliche Daten wiedergibt, heißt das, du brauchst natürlich immer, um kaufen zu können, brauchst du jemanden, der verkauft, und auch andersrum. Das bedeutet, dass diese großen Transaktionen da zustande kommen, wo Verkäufer das Interesse haben zu verkaufen und Käufer das Interesse haben zu kaufen. Das bedeutet, dass diese Preisbereiche gefragt sind. Und in der Ausbildung benutze ich immer wieder gerne das Beispiel, stell dir vor, du hast ein Handy und du willst das Handy jetzt auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Du findest einen Preisbereich, wo sich die meisten Handys tummeln. Die einen sind ein bisschen teurer, weil es dafür einen Grund gibt, deswegen sind sie teurer, meistens mehr längere Garantie, besserer Zustand, was auch immer. Dann gibt es welche, die sind günstiger, das sind vielleicht welche, die schon beschädigt sind, die ein bisschen älter sind, wo der Akku schon ein bisschen ausgelutscht ist. Aber die meisten befinden sich immer in einer Price Range. Und das Gleiche finden wir letztendlich beim Trading in den Charts halt auch. Wir haben da diese, wie du genau richtig sagtest, Liquiditätsbereiche. Was bedeutet, da wird zu einem bestimmten Preis ein Markt sehr, sehr nachgefragt, zu kaufen und zu verkaufen, weil das der faire Preis ist. Deswegen nennen wir das halt auch fairer Preisbereich. Deswegen heißt es in der Volumensprache auch Value Area, ja, die Werte eher, das Werteareal quasi. Und diese Value Area, die spiegelt 70% in der Regel, das ist dieser Standardwert, 70% der gehandelten, der meistgehandelsten Transaktionen wieder. Das heißt, du hast dann da so einen stark kolorierten Bereich mit deinem Volumenindikator, da haben 70% aller Transaktionen stattgefunden in einem bestimmten Zeitbereich. TradingView macht das so von deinem Bildschirmausschnitt. Je mehr du in den Bildschirmausschnitt reinpackst, desto mehr passt sich eben entsprechend das Volumen auch an. Und dieser nicht so stark kolorierte Bereich, dieser etwas transparentere Bereich, ist außerhalb der Value Area, und da siehst du schon, da wird der Preis nicht so wirklich nachgefragt. Und du kannst dir vorstellen, wenn der Preis nicht so wirklich nachgefragt ist, dann hält sich der Markt da auch nicht lange auf. Und das kann man letztendlich auch sehr, sehr gut zurückführen in den Markt. Und deswegen, genau wie du richtig sagtest, David, das ist eine Indikation und das ist kein heiliger Gral. Die Indikation, wenn wir sehen, irgendwo ist viel Volumen, bedeutet, der Preis wird da sehr, sehr stark nachgefragt. Technisch wie auch fundamental. Wir wollen jetzt nicht sagen, was davon der heilige Gral ist, was davon besser funktioniert. Wir müssen immer den Markt technisch und fundamental analysieren. Bedeutet, da ist technisch und fundamental halt einfach die größte Handelsspanne. Da wird am meisten, da werden die meisten Transaktionen stattfinden. Wenn wir außerhalb dessen sind, ist das Interesse dort nicht so hoch. Und das sind meistens die Bereiche, die wirklich zu Trends führen. Da nennen wir das nämlich Imbalancen. Da überwiegt eine Seite. Wenn wenig Transaktionen dort sind, bedeutet das nicht in der Regel, dass 50-50 Kauf und Verkauf ist, sondern dass eine Seite überschwappt, entweder die Käuferseite oder die Verkäuferseite. Und das sind die Bereiche, wo Trendbewegungen stattfinden oder wo Ausbrüche stattfinden, weil das Preisbereiche sind, wo sich der Markt nicht lange aufhält. Das heißt generell, wenig Volumen auf Preisen, sind Preise, die schnell durchgerannt werden in der Regel in eine Richtung, werden sie schnell durchgerannt, bedeutet das für uns, da wird wenig nachgefragt, da überwiegt eine Seite, bedeutet für uns, das kann eine Trendbewegung sein, bis zu einem nächsten Punkt, wo der Preis wieder mehr nachgefragt wird. Und das ist das, was wir dann als Resistance erkennen, wo wir sagen, da wird der Preis wieder nachgefragt, wenn zum Beispiel vorher der Markt nach oben gegangen ist, nach oben gekauft wurde und oben wieder verkauft wird. Dadurch kommt die Korrektur zustande. Und das heißt, wenn wir dann einen Widerstandsbereich finden, wird das Volumen am Widerstandsbereich auf Preis basiert natürlich wieder größer, weil da jetzt nicht die Käuferseite überschnappt, sondern es werden erstmal von den meisten Käufern die meisten Positionen abgenommen als Verkäufer. Der Markt wird weiter verkauft, der Preis wird geringer und dann sehen wir meistens eine Seitwärtsphase und das erkennen wir als Konsolidierung. Ja, bedeutet also, große Volumen an der Seite bedeutet, da fühlt sich der Markt wohl, hat eine gewisse Magnetwirkung, weil ganz klar, du verkaufst ein Oldtimer-Auto für einen viel zu hohen Preis, du kriegst ihn nicht los. Irgendwann setzt du den Preis da an, wo die meisten Oldtimer für diesen Preisbereich weggehen. Das macht der Markt auch. Wenn der New Zealand Dollar, US-Dollar viel zu hoch ist quasi, viel zu überkauft, da kannst du dann auch den Zusammenhang zu anderen Indikatoren wieder feststellen, hat der Markt einfach eine große Tendenz, zurück in diesen Bereich zu kommen, wo einfach die meisten Transaktionen stattfinden. Und das ist Sinn und Zweck. Und sowohl für Käufer haben ein Interesse daran, dass sie dort ihre Position loswerden quasi, dass sie dort glattstellen können. Verkäufer haben ihr Interesse daran, dass sie sagen, sie finden da entsprechend ihren Transaktionspartner. Ja, also deswegen Balancen, Imbalancen, Balance quasi die großen Berge, die Täler, die flachen Volumina sind dann eher die Imbalancen. So, das ist der Punkt 1. Jetzt würde ich noch schnell kurz zu dem zeitlichen Volumen kommen. Und da ist es genauso, wie du sagst, im zeitlichen Volumen wird häufig das Delta dargestellt. Das heißt also der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf. So, das ist eben entsprechend für uns auch interessant. Wir können damit in der Regel nicht so wirklich arbeiten, dass wir sagen, aufgrund des Volumens, was indiziert wird, machen wir dies oder das. Was wir aber erkennen ist, dass in Seitwärtsphasen zeitlich basiert relativ wenig Transaktionen kommen. Das passiert dann, wenn der Markt in Seitwärtsphasen ist, ja, dieses Range-Bounding. Der Markt bewegt sich seitwärts konsolidiert. Da sehen wir meistens, dass der Markt mit etwas weniger zeitlichem Volumen herkommt. Das heißt, wir haben hier schon die Kombination zeitlich etwas weniger Volumen, preisbasiert hohes Volumen. Da haben wir so diese Gegensätze, die sich quasi viel vom einen, wenig vom anderen ergibt, so ein bisschen ein Ganzes, kann man sich vielleicht so vorstellen. Ja, pars pro toto, ein Teil des Ganzen. Und dann können wir vielleicht sagen, und nicht nur vielleicht oder ganz genau, wenn wir sehen, dass in den Markt etwas Bewegung reinkommt, Bewegungen bedeuten Volatilität und das ist meistens der Auslöser für eine Trendbewegung. Entweder eine Trendfortsetzung oder letztendlich eine Trendinitiation. Bedeutet, dann steigt das Volumen auf Zeitbasis und wir können erkennen, wir müssen immer betrachten, Volumen ist immer relativ zu betrachten. Wir können nicht sagen, sobald 500.000 Transaktionen in einer Stunde stattgefunden hat, ist das jetzt ein Grund zu kaufen oder zu verkaufen, sondern wir müssen immer sagen, wie ist das die Relation des Volumens, das wir jetzt auf diesem Preisbereich erkennen, im Verhältnis zu dem, was vorher letztendlich abgebildet wurde. Und wenn wir erkennen, dass vorher der Markt relativ seitwärts war mit relativ wenig Volumen und wir erkennen, dass jetzt mehr Volumen in den Markt kommt und wirklich auf Stunden, 4 Stunden oder Tagesbasis das zeitliche Volumen größer wird, dann können wir erkennen, es kommt Volatilität in den Markt, es kommt Liquidität in den Markt. Und das kann bedeuten, dass der Markt jetzt forciert wird, eine Richtung einzuschlagen. Und zwar die, wo die Imbalance quasi größer ist, auf dessen Seite, auf dessen Schwerpunkt die Imbalance liegt. Und wenn das der Fall ist, sehen wir, die nächste Tageskerze von mir aus hat ein viel, viel höheres Volumen auf Zeitbasis. Dementsprechend kann es sein, in die Richtung, in die der Markt jetzt ausgebrochen ist, wenn wir das auf Tagesbasis erkennen, dann ist das Volumen, was den Markt jetzt vielleicht für die nächste Zeit erstmal dirigiert. Ja, kurz- bis mittelfristig. Und so kann man das dann sehen. Und dann, wenn wir hohes Volumen auf Zeitbasis finden, finden wir an diesen Stellen meistens kleineres Volumen auf Preisbasis, weil das diese Imbalancephasen sind. Das sind da, wo der Markt durchläuft. Trendphasen, da haben wir auch wieder viel vom einen, wenig vom Ganzen, macht wieder ein Ganzes. Ja, das heißt, wir setzen so ein bisschen diese Puzzlestücke zusammen. Und das können wir generell zum Thema Volumen sagen, zum Thema zeitlichen Volumen, zum Thema preislichen Volumen. Bevor wir jetzt zu dem ATE-Indikator, der auch mit Volumen zusammenhängt, zu sprechen kommen, würde ich dich jetzt nochmal fragen, haben wir irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen oder hast du irgendwas noch zu korrigieren?
Eigentlich nicht direkt. Also wir haben halt, wenn wir den preisbasierten Volumenindikator mit reinnehmen, haben wir halt, wenn wir sehen, dass wir uns in einem Liquiditätsbereich aufhalten, haben wir die Möglichkeit zu schauen, wo ist ein zweiter Liquiditätsbereich. Weil es kann durchaus vielleicht, also von der Wahrscheinlichkeit höher sein, dass er von einem Liquiditätsbereich in den nächsten läuft, sodass wir eventuell schon eine leichte Tendenz haben könnten, in welche Richtung er ausschlägt. Aber ganz wichtig, ist nur ein Tipp, auch nicht blind nachtraden oder verfolgen, sondern immer nur, wenn es zu deiner vorherigen Analyse auch passen sollte, von einem Liquiditätsbereich in den anderen dann zu machen. Und wir haben halt quasi die Information, wenn wir sehen, wir sind in einem Liquiditätsbereich und das schon für eine geraume Zeit, dass wir dann quasi kurz vor einem Ausbruch stehen. Wann der stattfindet, kann keiner genau sagen, aber dass irgendwann einer stattfindet, das steht fest. In welche Richtung wird sich dann zeigen? Dann kann man dementsprechend den zeitbasierten Indikator, Volumenindikator mit hinzuziehen, um dann vielleicht eine richtungsweisende, ja, Tendenz zu bekommen, dementsprechend. Aber sonst, glaube ich, haben wir über Volumen ist relativ einfach, würde ich sagen.
Schon, ja.
Schon.
Ich würd das Ganze noch komplettieren, einfach weil wir vorhin auch über Value Area gesprochen haben. Ganz, ganz viele Strategien basieren ja auf dem POC, dem Point of Control, oder VPOC, einfach, dass wir das der Vollständigkeit halber auch erwähnen. Der VPOC wird als Volumenhochpunkt der preisbasierten Volumina bezeichnet. Ja, das ist ein Preisbereich, definiert auf eine bestimmte Zeiteinheit oder halt auf dem Bildausschnitt, je nachdem, wie du es einstellst. Und das ist der Preis, in der Regel ein Preis, weil es halt wirklich so gemittelt wird, oder halt ein Preisbereich, wo der Markt sich sehr, sehr lange aufhält oder halt die höchste Anzahl der Transaktionen hat im Vergleich zu den anderen. Ja, das ist einfach nur, um das zu komplettieren. Aber genau das Volumen ist relativ leicht zu verstehen und nachzuvollziehen, weil es halt Transaktionen sind, die da dargestellt werden. Wichtig ist genau das, was du gesagt hast, das immer im Kontext zu betrachten und vor allem Volumen auch immer relativ zu sich selbst betrachten. Das heißt, egal ob viel Volumen oder wenig Volumen oder Volatilität oder wenig Volatilität, du musst das Ganze einfach im Kontext mit sich selbst betrachten. Wie sieht das Volumen jetzt zu dem Volumen vorher aus? Und wenn du da einen Unterschied feststellst oder eine Entwicklung feststellst, kann das wirklich dazu führen, dass du hier richtungsweisende Bewegungen ja, erkennen kannst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Genau.
Sonst Volumen, glaube ich, erstmal so weit durch. Das Einzige, was man vielleicht noch mitgeben könnte, deine Erfahrung jetzt, auf welcher Zeiteinheit macht Volumen am meisten Sinn?
Das ist eine gute Frage. Für mich definitiv auch hier wieder höhere Zeiteinheiten. Weil 5 Minuten, 15 Minuten, das ist, der Markt hat zu viele Schwankungen, der Markt hat zu viel Marktrauschen generell. Deswegen für mich fängt halt Volumen erst wirklich bei H4 an. Es gibt einige, die nehmen es schon auf H1. Ich würde aber sagen, um wirklich die für mich maximale Aussagekraft mitzunehmen, eher so ab H4, D1. Aber es muss halt auf deine Strategie passen. Ja, also wenn du im H1 handelst, dann guck dir auch das Volumen im H1 an. Das ist halt der Punkt. Du musst in den Zeiteinheiten, wo du die Einstiege suchst und findest, da musst du das Volumen auch applizieren.
Ganz klar, ganz klar.
Ja.
Super, dann lass uns doch einfach mal über den ATR sprechen.
Gerne.
Hau ein paar Infos raus.
Gerne, gerne. Also ATR, Average True Range Indikator, ist mit dem Volumen so ein bisschen, ich will nicht sagen verbunden, aber der ATR-Indikator, der gibt uns einen Aufschluss über die Volatilität des Marktes. ATR-Indikator zeigt dir wirklich an, wie stark schwankt der Markt innerhalb der letzten Zeitperiode durchschnittlich pro Tag. Heißt also, ATR wird meistens normiert auf den Wert 14. Meistens, und das ist auch ein Trugschluss, ganz viele benutzen den auf kleineren Zeiteinheiten. Die richtige ATR ist aber letztendlich nur auf Tagesbasis basiert. Das heißt also, und das machen ganz, ganz viele, ich will nicht sagen, dass das andere nicht funktioniert. Ich will nur sagen, die richtige Aussagekraft hat der ATR definitiv in seinem Tagesschart. Und da würde ich ihn auch verwenden. So, ganz kurz, wie wird der ATR definiert? Wie wird er berechnet? Das ist relativ simpel. Er benutzt einfach die Differenz vom aktuellen Hoch zum aktuellen Tief, setzt das in Verbindung mit der Differenz vom Schlusskurs des letzten Tages mit dem aktuellen Tief und der Differenz des Schlusskurses vom letzten Tages zum aktuellen Hoch. Das heißt, hier werden drei Differenzen in Verhältnis gestellt. Und damit wird einfach geguckt, wenn man sich das jetzt mal so kurz überlegt, Differenzen Hoch- und Schlusskurs, Differenz Schlusskurs gestern zum Tiefspunkt heute, Differenz Schlusskurs gestern vom Höchstpunkt heute. Da siehst du halt einfach, es wird immer um die Schwankungsbreite gehen. Wie stark ist der Markt heute geschwankt im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs?
Ja.
Vice versa. Und das ist halt auch das, was der ATR sehr, sehr gut darstellt. und dir sagt, wie sehr schwankt der Markt eigentlich. Und du kriegst da wirklich punktgenaue Werte raus. Wir können den ATR 14 auf Tagesbasis in den US-Dollar, kanadischen Dollar legen und kriegen zum Beispiel dann eine Linie, weil für jeden Tag wird ein Punkt gemacht und diese Punkte werden als Graph dargestellt, also miteinander verbunden. Und so können wir an einen Punkt in diesem Graphen gehen und erhalten genau an dem Tag oder zu diesem Zeitpunkt, sehen wir, wie hoch die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten Zeitperiode war. Jetzt in der Regel der letzten 14 Tage durchschnittlich. Und dann sehen wir zum Beispiel 0.00729. Bedeutet im Forex-Bereich 72,9 Pips ist der Markt durchschnittlich geschwankt pro Tag. Ja. So, das ist ein ganz guter Hinweis, um einfach zu sagen, bewege ich mich gerade eher zu einer Zeit, in einer Zeit, wo der Markt hochvolatil ist, oder bewege ich mich in einer Zeit, wo der Markt wenig volatil ist. Und jetzt kommt der Punkt, oder vielleicht bevor ich zur Anwendung zu sprechen komme, bezüglich was man da interpretieren kann, jetzt erstmal die Frage für dich, wie verwendest du den ATR-Indikator oder verwendest du ihn überhaupt? Ja. Wir müssen ja nicht sagen, dass wir hier das genau und so machen. Es geht ja hier darum, dass wir es realistisch darstellen.
Ja, also viele Trader, da spreche ich jetzt für andere, nutzen den ATR, um so ein bisschen im Stop-Loss was zu verändern. Die nehmen ihren normalen Stop-Loss, dann gibt es so Faustformeln, dass man sagt, einfacher ATR drauf oder dreifacher ATR als ein Stop-Loss generell festzusetzen. Mache ich, wenn ich es überhaupt mache, nur wenn ich mir extrem unsicher bin, ob ich quasi in der Volatilitätsphase jetzt quasi genug Stop-Loss eingeräumt habe und mein Risikomanagement dementsprechend so ein bisschen anpassen kann, ja, sodass ich im besten Falle eine höhere Trefferquote bekomme, weil ich eventuell das ein oder andere Mal nicht ausgestoppt werde und dementsprechend ja vielleicht den Trade dann sogar noch positiv oder Break-Even schließen kann, anstatt dass ich vielleicht 1% durch einen Stop-Loss abgegeben habe. Dadurch kann ich dann dementsprechend meinen Stop-Loss ein bisschen vergrößern, in Anführungsstrichen, kann mir dann ganz genau anschauen, wie hat sich der Tag, wie hat sich das Volumen oder generell die Schwankungsbreite an dem Tag ausgewirkt, sodass ich nicht Gefahr laufe, in Stop-Loss zu kommen. Ja. So habe ich ihn vorsichtig verwendet, aber auch wirklich nur, wenn ich mit meinem Stop-Loss nicht 100% sicher war, habe ich eventuell das ein oder andere Mal, auch nicht immer, noch eine ATR draufgepackt. Aber wie hast du es gemacht?
Ja,
oder wie machst du es?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist halt, der ATR ist eine sinnvolle Ergänzung zum Stopp. Das ist nicht einfach, dass wir sagen, wir legen einfach irgendeinen Wert drauf und sagen dann werden wir wenig ausgestoppt, sondern wir müssen halt gucken, wir müssen unseren Stopp, und das ist das, was die meisten das Zeitliche segnen im Trading, dass sie ihren Stopp aufgrund einfach von Intervallen festlegen. Ja, sie sagen einfach, mein Stopp ist 20 Punkte entfernt oder 40 Punkte entfernt und das macht keinen Sinn. Wir wissen, dass der Markt sich in harmonischen Bewegungen letztendlich voranschreitet, dass der Markt harmonische Muster aufzeigt und halt auch Oszillationen, also Schwankungen aufweist, die häufig eine ähnliche Dimension haben. Da zum Beispiel eine AB gleich CD-Korrektur, eine Fibonacci-Struktur und so weiter und so fort. Der Markt bewegt sich harmonisch. Das heißt also, wir kommen erstmal generell weg von diesem, mein Stopp ist 20 Pips, und mein Take-Profit ist dann 40 Pips, um ein 2:1 zu haben, sondern wir kommen dahin und sagen, wir müssen unsere Stop-Loss und Take-Profit dem anpassen, was der Markt uns zeigt. Und was der Markt uns zeigt, sind letztendlich diese Bewegungsschenkel, diese Harmonien, und da erkennen wir oft diese Swing-Highs und Swing-Lows. Ja, und das sind eben diese Hoch- und Tiefpunkte, die Relativen, die sich im Markt bewegen, und da wird häufig gesagt, ich lege da meinen Stop drüber, beispielsweise, ich bin short-orientiert, ich lege meinen Stopp über das letzte Swing High, weil das Swing High immer noch ein Widerstand ist, ein Widerstandsbereich darstellt, deswegen lege ich meinen Stopp knapp drüber. Jetzt kommt es aber dazu, dass diese häufig trotzdem gefischt werden. Und ganz, ganz viele sagen dann, ja, das ist der Broker, das ist Stop-Hunting. Ich persönlich behaupte, es gibt sowas nicht wie Stop-Hunting. Ich persönlich behaupte, das liegt daran, dass da ein Liquiditätsloch vorliegt. Bedeutet, da wurde geschortet, da wird sehr stark geschortet und ganz, ganz viele Short-Händler haben an einem Swing High das Verlangen danach, nicht ausgestoppt zu werden oder halt nicht in den Verlust zu fallen. Jetzt kann es sein, dass der Markt so stark aufgekauft wird, dass diese Punkte, dass diese Stops gelöst werden, was dazu führt, dass sich Short-Seller eindecken müssen. Wenn man eine Short-Position glattstellt, kauft man später erst, was dazu führt, dass der Markt nach oben schießt. Und das ist zum Beispiel der Short-Squeeze, ja, das ist der Fall, kennen wir aus der VW-Aktie, super krass geschortet, ich weiß gar nicht, auf 30, 40 Euro, ich will jetzt keinen Mist labern, kann auch sein, dass es ganz andere Zahlen sind, und dann kam der Short Squeeze, dass halt alle Shorter ihre Position eingedeckt haben, und dann war auf einmal ein unfassbarer Aufwärtsimpuls in der VW-Aktie, das war historisch, wie stark das war, dadurch kommt diese starke V-Form auch zustande, und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und deswegen sage ich mal, dieses Stop-Hunting, glaubt dran oder glaubt nicht dran, vielleicht ist das eine Glaubenssache. Ich bin fest der Überzeugung, das liegt daran, dass eben die Stops gelöst werden, dass dadurch ein kurzes also eine kurze Imbalance entsteht, der Markt über dieses Level schießt und dann vielleicht aber trotzdem weiter short geht. Das bedeutet, wir können nicht sagen, wir legen unseren Stop einfach knapp darüber, und ich wette, mit jedem Zuhörer oder mit jeder Zuhörerin, 90% der Leute, die das hier hören, die kennen das Phänomen, sie werden ausgestoppt um ein paar Pips und dann läuft der Markt volle Kante in ihre Richtung.
Ich würde sogar sagen 100%.
Wahrscheinlich.
Weil jeder hat es mal erlebt.
Genau.
Jeder hat es auch mal erlebt.
Na klar. Das ist halt der Punkt. Und dann fängt es halt wieder an. Was kann ich denn besser machen? Ja, rechne ich auf meinen Stopp 5 Pips drauf, 10 Pips drauf. So, der Markt, dem ist das egal, ob 5 oder 10 Pips. Du brauchst irgendwas, was wirklich an den Markt angelehnt ist. Und da kommt dieser ATR-Indikator. Du sagst halt, okay, der Markt hat ja eine gewisse Schwankungsbreite, eine durchschnittliche Schwankungsbreite. Die muss ja aufgrund von wirklichen Transaktionen zustande gekommen sein. Das heißt, wir haben schwarz auf weiß, wir haben Daten, die sagen, so bewegt sich der Markt. Deswegen macht es halt Sinn, diese Schwankungsbreite, die auch eine Art Volatilität letztendlich dann mit sich bringt, zu sagen, wir nehmen diese Schwankungsbreite als Intervall, als Abstand zu einem Swing High und legen unseren Stopp noch darüber. Weil wir dann respektieren, wir können vielleicht, der Markt kann über dieses letzte Hoch schwappen, wir haben aber trotzdem noch ein Intervall, eine durchschnittliche Schwankungsbreite Platz, um zu sagen, dass da oben ist unser Setup erst inaktiv. Ja, wir legen ja unseren Stopp dahin, wo unser Short-Setup, wenn wir Short drin waren, nicht mehr gültig ist. Und das ist definitiv da gültig, wenn der Markt das Swing-High wirklich überschritten hat und kein tieferes Tief mehr bildet.
Und vor allem auch mit der Kerze schließt, weil es kann natürlich auch nur zu einem kleinen Doch, zu einem großen Doch kommen. Die Fake-Out,
genau. Das ist es. Ja. Und das ist der Punkt. Genau das. Und das ist sogar, glaube ich, so das zentrale Ding, dass du meistens mit Fake-Breakouts rausgeholt wird aus dem Markt und der dann sogar wirklich so schließt, dass du ihn im Nachhinein als Fake-Breakout identifizieren kannst.
Ja.
Aber du bist halt in dieser Fake-Breakout-Kerze leider schon gelöst worden. Das ist wichtig. Und deswegen nutzt du dir den ATR-Indikator und sagst, und das ist eine Faustregel, wenn man sie im Trading haben kann oder haben darf, die ich sage, die für mich unglaublich gut funktioniert. Ich gucke mir das auf Tagesbasis an, ich plane meine Einstiege meist auf Tagesbasis und wenn ich sehe, da ist ein Swing High, darüber will ich meinen Stopp legen, schaue ich mir die ATR an, durchschnittlich der letzten 14 Tage und rechne ungefähr eine ATR drauf. Gucke mir dann natürlich immer charttechnisch an, wo bin ich da unterwegs. Immer sollte der Stopp charttechnisch dort liegen, wo dein Setup, was du handeln willst, nicht mehr aktiv ist. Bedeutet, du bist Short unterwegs, leg deinen Stopp nicht irgendwo hin, sondern überleg dir, wann ist ein Short-Setup wirklich nicht mehr aktiv und versuch das so objektiv wie möglich zu betrachten und nicht zu deinen Gunsten zu betrachten, weil du Short im Markt bist oder diesen Trade so haben willst. Und wenn du das gefunden hast, da kommt der Stopp hin. Und wenn du dann sagst, okay, da ist vielleicht ein Bereich, der gegebenenfalls durch einen Fake-Breakout gelöst werden kann, also ausgelöst werden kann, dann rechnest du eine ATR drauf. Und generell...
Machst du das immer?
Fast immer.
Okay.
Ja, nicht immer genau, aber fast immer. Mhm. Es sei denn, mein Short-Setup ist aktiv und mein Stopp liegt da und ich sage, da erkenne ich auch ohne ATR, dass mein Short-Setup nicht mehr aktiv ist.
Ja.
Genau. Also ich empfehle definitiv, wenn diese Herangehensweise, ich empfehle davon Abstand zu nehmen, zu sagen, ich nehme 3 ATR Stopp-Abstand. Das heißt, du nimmst dir eine durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 3 Zeiteinheiten. Das ist, wenn viel Volatilität in den Markt kommt, haut dir den auch raus. Vor allem Intraday. Ja, also da hast du halt, gibt dir das, du handelst auf 5-Minuten-Basis, irgendwie in den DAX oder so oder in Forex und dann sagst du, ich nehme mir 3 ATR, das bringt dir gar nichts. So, dann kommt eine krasse Bewegung rein und dann bist du trotzdem raus.
Ja.
So, sondern du musst halt immer, das muss durchgemittelt werden über eine große Zeiteinheit. So, das also, der Stop-Loss für Zielsetzen würde ich das nicht unbedingt verwenden. Ein Nachtrag noch dazu, ich verspreche dir, wenn du zum Beispiel sagst, Mein Stopp liegt normalerweise, weil er über einem Swing High liegt, 60 Pips entfernt und mein Take Profit liegt 120 Pips entfernt. Jetzt rechnest du ein ATR noch drauf und jetzt ist dein Stopp sogar 130 Pips entfernt und dein Take Profit 120 Pips nur entfernt. Bedeutet, du hast ein Chance-Risiko-Verhältnis unter 1. Dein Risiko ist größer als deine Chance. Aber nur deswegen, weil du auf dein Risiko ein ATR draufgerechnet hast. Ich garantiere dir, wenn du dieses Verhältnis trotzdem tradest, stringent tradest, obwohl du ein ATR draufrechnest und eine CRV von unter 1 hast, wirst du deine Hitrate so steigern, dass du trotzdem profitabler bist als vorher. Ob du vollständig profitabel bist, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist dein System, deine Herangehensweise einfach Mist und funktioniert nicht. Kann sein. Das heißt, ich kann dir nicht garantieren, dass du durch diesen Tipp profitabel wirst, aber ich kann dir fast garantieren, dass du profitabler wirst, als du es jetzt bist. So, und
zumindest, dass die Hitrate größer wird.
Genau, genau. Ja. Und meistens macht dieses, der eine ATR, den du im Stopp mit reinrechnest, nicht den Unterschied, dass du sagst, du verlierst dadurch mehr. Ein kurzer Nachtrag noch, das ist aber wirklich ein relativ kurzer Nachtrag. Dadurch, dass der ATR-Indikator dir auch die Volatilität darstellt, also wie stark der Markt schwankt, können wir das Ganze mit dem Volumen in Verbindung bringen, indem wir sagen, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie das Volumen zur Indikation von Trendbewegungen interpretiert werden kann. Wenn wir jetzt sehen, wenn mehr Volumen in den Markt kommt, ist meistens auch die Schwankungsbreite, also die Volatilität etwas größer, was für uns bedeutet, wenn der ATR-Wert steigt, kann es eher sein, dass wir uns in eine Trendrichtung bewegen. Bedeutet, der ATR-Wert ist klein, der ATR-Wert steigt langsam, bedeutet, hier könnte sich ein Trend anbahnen. So, und wenn der Trend irgendwann abflacht, sehen wir meistens, dass das Volumen etwas rausgeht zum Ende hin des Trends. Und das bedeutet für den ATR-Wert auch wieder, der ATR-Wert sinkt langsam auch wieder. Bedeutet, steigender ATR-Wert, steigende Volatilität im Markt kann dazu führen, dass ein Ausbruch stattfindet oder eine Trendbestätigung, dass der Trend sich weiter bewegt. Wenn der ATR-Wert sinkt, sinkt die Volatilität, meistens auch das Volumen dann. Und das bedeutet, dass ein Trend häufig oder eher sein Ende finden kann.
Geiler Nachtrag, geiler Nachtrag. Ich glaube, das war nochmal ganz, ganz wichtig.
Sehr gut.
Nochmal zusammengefasst, wir haben uns heute die Volumen angeschaut und heute den preisbasierten und den zeitbasierten Volumenindikator angeschaut, haben über den ATR gesprochen und wie du diesen sinnvoll in dein Trading einbeziehen kannst. Wir werden morgen einen weiteren Indikator besprechen. Ich hoffe, da schaltest du wieder ein und hörst wieder zu. Ansonsten war es das erstmal für den heutigen Tag. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und macht das Beste aus dem Tag und gute Trades.
Jawohl, gute Trades. Wir hören uns morgen. Ciao, ciao.